Mein Name ist Friedrich Konzilier. Ich wurde in Klagenfurt geboren am 25.02.1948 und ich bin Pensionist aus Leidenschaft.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen, wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die 3. Folge mit Friedel Konzilier. In den 1970er Jahren hebt seine Fußballerkarriere so richtig ab. Innsbruck, die österreichische Nationalmannschaft, Anderlecht, Austria Wien und schließlich Japan. Ein Leben, das größer geworden ist, als sich ein Bub vom Klagenfurter Bahnhof je hätte vorstellen können. Konzilier beginnt seine Geschichte mit seiner Aufnahme in die Nationalmannschaft 1970.
Wenn du eine Einberufung in die Nationalmannschaft bekommst, wirst du aufgenommen, sehr gut aufgenommen. Es war damals ein Kärntner dabei, der Gerhard Sturmberger, der beim LASK lange gespielt hat und der noch sogar mit meinem Vater beim ASK in Klagenfurt gespielt hat, der Sturmberger Gerhard, und dann mit mir. Und die Aufnahme war herzlich. Es war der Leopold Stasny, war ein Teamchef, der sehr seriös war, aber sehr viel Spaß verstand, viele Jokes machte, der auch immer spezielles böhmisches Essen, Mohnnudeln, kreiert hat. Und wir bekamen wieder DDR oder Ausländer, keine Steaks, sondern Mohnnudeln. Und es war die Aufnahme wirklich herzlich für jeden Spieler. Es gab überhaupt keinen Spieler. Natürlich hatte man vor den arrivierten Nationalspielern Respekt, aber es hat nie irgendein Problem gegeben. Als Jugendlicher habe ich mich ganz normal ernährt. Das ist von zu Hause nicht extra gekocht worden. Wir haben alles gegessen, was es zu essen gab. Später als Profi hat man schon Ernährungspläne mitbekommen, die aber für die damaligen Verhältnisse komplett verkehrt waren. Ich darf das vielleicht einmal erzählen. Als wir gegen die DDR in Wien gespielt haben, waren wir nachher in Linderbrunn, wir waren immer in Linderbrunn mit der Nationalmannschaft, haben uns erkundigt, was die Ostdeutschen gegessen haben. Wir haben immer Steak bekommen vorm Spiel. Die DDR hatte Spaghetti. Und wir haben gesagt, ja, die können sich das Fleisch nicht leisten. Wir waren in der Ernährung noch nicht so weit wie die DDR. Die waren uns in puncto Doping, Dopingverschleierung und Ernährung, Sportwissenschaft, schon viel, viel weiter voraus. Und so lernt man das Ganze. Gott sei Dank sind dann Dopingkontrollen bei der Weltmeisterschaft 1978 das erste Mal eingeführt worden. Und es hat auch nie Dopingfälle gegeben.
Was Friedel Konzilier hier erzählt, hat einen historischen Hintergrund. Die DDR, eine kommunistische Diktatur, will mit sportlichen Erfolgen das Regime stärken und betreibt groß angelegte Dopingprogramme. Diese bleiben jahrzehntelang ein Staatsgeheimnis. Max Merkel, den Friedel Konzilier hier gleich erwähnen wird, schreibt damals für die Kronenzeitung, Österreichs auflagenstärkste Tageszeitung. Seine pointierten und oft verletzenden Kommentare sind gefürchtet. Auch Friedel Konzilier wird nach einem Fehler zur Zielscheibe seiner Kritik.
Das erste Mal war für die Weltmeisterschaft 74 wo wir knapp gescheitert sind im Extraspiel gegen die Schweden in Gelsenkirchen, dass wir 2-1 verloren haben. Da ist der Traum eingestürzt vieler Spieler, die wirklich bitterlich geweint haben nach dem Spiel, weil sie wussten, für sie ist es, ich war damals noch ein junger Spieler, aber ältere Spieler, ich möchte keine Namen nennen, denen war bewusst, dass sie nie mehr zu einer Weltmeisterschaft kommen werden. Und es war dann eben für die Qualifikation 78 mit der DDR so, dass wir das Quentin-Glück für uns gehabt haben, obwohl uns in Wien der Schiedsrichter, der Englische namens Reynolds, um den Sieg betrogen hat. Das heißt, er hat einen indirekten Freistoß gegen uns gegeben, weil ich angeblich mit dem Ball zu viele Schritte gemacht habe. Ja? Das ist mir nachgehangen lange, weil ein berühmter Trainer Max Merkel gesagt hat, dass mein Hirn auf der Universität in Spiritus ausgestellt werden sollte, weil ich keine Intelligenz habe. Und von da weg habe ich den ganzen Winter trainiert und im Retourspiel in Leipzig in der DDR eines meiner wichtigsten und besten Spiele gespielt habe. Wir haben dann in der DDR auch 1-1 gespielt und haben uns schließlich in Izmir gegen die Türkei mit einem 1-0 Sieg der Spitz von Herbert Prohaska qualifiziert. Das war eigentlich das Highlight, wo wir das erste Mal gewusst haben, wir gehören zur Weltelite.
Und dann kommt Córdoba. Bei der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien besiegt Österreich die deutsche Nationalmannschaft mit 3-2. Wie Friedel Consilia in der ersten Folge erzählt hat, machen ihn diese 90 Minuten im Tor schlagartig berühmt. Lange bevor Social Media den direkten Kontakt zwischen Stars und Fans ermöglicht, entstehen enge Beziehungen über Fanclubs, Briefe und persönliche Treffen. Friedel Consilia gilt als einer jener Spieler, die diesen Austausch aktiv pflegen.
Den Großteil der Fanpost hat meine damalige Frau gemacht, die Eva, die schon verstorben ist. Und es hat immer Fanclubs gegeben, mit denen ich mich getroffen habe, wo ich mich zur Verfügung gestellt habe zu Diskussionen. Ich bin in Schulen gegangen, habe in Schulen mich vorgestellt, präsentiert und Geschichten erzählt. Und eine sehr nette Einladung habe ich aus Linz bekommen. Mein Pfarrer aus der Zeit in St. Ruprecht, aus der Kindheit, ist inzwischen in Linz gelandet, der Pater Brucker, und hat mich angeschrieben, ob ich zu seiner katholischen Gruppe nach Linz komme. Und da bin ich sehr gern hingefahren und habe sehr gern einen Tag dort verbracht und mich bei den Jugendlichen oder den Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Ich habe immer wieder so in Camps mit junge Torleute trainiert. Auch als aktiver Sportler bin ich irgendwo hingefahren, wenn es die Zeit erlaubt hat, und dort eingeladen und da eingeladen, bei einem Jugendcamp oder bei einem Trainingslager von Kindern. War immer toll und hat mir immer viel Spaß gemacht. Wenn man in ein Stadion kommt, bevor man sich umzieht, dann nimmt man die Kulisse wahr. Wenn man sich dann umgezogen hat, aufwärmen geht, schaut man auch noch auf die Kulisse. Wenn man im Spiel ist, ist man in einem derartigen Flow, dass man für mich das alles ausgeblendet hat. Es ist in einem großen Stadion, hörst du nicht Schmährufe, Schmähgesänge. Heute ist das bei Rapid und fürchterlich. Und es animiert. Wenn die Kulisse so groß ist, in einem großen Stadion, gefüllten Stadion zu spielen, ist es herrlich, ein Traum, ein Glücksgefühl. Es ist immer schlimm, wenn man auf einem kleinen Platz spielt, wo wenig Leute sind, da hört man die Schmährufe oder die Beschimpfungen viel eher als in einem großen Stadion.
Nach 8 Jahren in Innsbruck und dem WM-Auftritt 1978 gehört Friedel Consilia zu den bekanntesten Fußballern Österreichs. Als sich mit dem belgischen Verein Anderlecht, einer der europäischen Spitzenclubs, meldet, scheint der nächste Schritt seiner Karriere vorgezeichnet.
1979 war ich in Belgien, bin zu Anderlecht, von Innsbruck zu Anderlecht. Und es war ein kurzes Gastspiel, weil ich mich dort überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Die Mentalität der, nicht der Holländer, die dort waren, der Ari Hahn war Holländer, der Johnny Duisba war, der Nico Depré. Und die Belgier haben für mich damals, sie waren so, die Austria Wien hat verloren im Europacup. Finale gegen der Cupsieger gegen Anderlecht 4-0. Und die Belgier waren so, der österreichische Fußball ist 4-0. Austria Wien 4-0. So war die. Ich war dort sehr unzufrieden und habe übrigens Ken Dafane, der auch schon verstorben ist, der Manager von Kranke und von Prohaska, ein Angebot von New York Cosmos gekriegt. Bin noch New York geflogen. New York Cosmos waren die Oettingen Brothers von der Warner Brothers Company. Die haben New York Cosmos gehabt. Beckenbauer hat zu der Zeit durchgespielt. Die hat den Vertrag unterschrieben. Flier kam, sagt zu Eva, ich habe für Amerika den Vertrag unterschrieben. Fangt die zu weinen an, kriegt Weinkrämpfe. Und sagt, ich kann dort nicht mit und ich kann nicht und es geht nicht. Gut, ich rufe den Fahne an, sage ich, was ist. Habe aber von der Austria Wiener Angebot gehabt. Da ist der Baumgartner gerade, der Hubert, gerade nach Spanien gegangen zu Huelva. Und die ruft den Chef an, damals war nicht der Joshi Walter der Boss, sondern der Goldner, Erich Goldner. Erich Goldner. Ruf ihn Goldner und sage ich, Herr Chef, wollen Sie mich noch haben? Sagt er, ja, wenn es ist. Setze mich in den Flieger, fliege nach Wien, verhandle den Vertrag und bin nach Wien gegangen, zur Austria Wien. Das war eigentlich eine meiner schönsten Zeiten bei der Austria Wien. Tolle Trainer, Erich Hof Trainer, Hallermann Trainer, Erfolge mit der Austria Wien. Wir haben Inter Mailand in San Siro ausgeschalten. Wir haben Barcelona in Barcelona ausgeschalten. Leider haben wir das nächste Spiel, sind wir ausgeschieden unter den letzten 8, weil wir Real Madrid gezogen haben nach Barcelona, den nächsten Spanier. Aber das waren tolle Spiele und bin mit der Austria, glaube ich, auch 4-mal Meister geworden. Und das war eine meiner schönsten Zeiten, ja, bei der Austria Wien, wo ich dann eben aufgehört habe durch den besagten Unfall.
1985 ist Friedel Consilia 37 Jahre alt. Vierfacher Meister mit der Austria Wien und noch immer Österreichs Nummer 1 im Tor. Eigentlich denkt er noch lange nicht ans Aufhören, doch dann kommt alles anders. Friedel Consilia erzählt hier auch von Erich Hof, der legendären Galionsfigur des Wiener Sportclubs, der in Consilias schwerster Stunde eine Sensation wittert. Er stattet dem verletzten Torhüter einen Besuch im Krankenhaus ab.
Die Story ist folgende. Ich wollte bis 40 spielen. Die Story ist so, dass wir ein Spiel gehabt haben in Graz. Sturm in der alten Grube. Flankenball, der Boscho Paco da unterläuft mich und ich fall flach runter. Und habe mir 4/5 den Wirbel zertrümmert, hinten. Bin infiltriert worden, bin noch in die Kliniken gefahren, haben keine Chance gesehen, ich bin operiert worden im AKH, versteift, verblockt. Und der Trainer Hof ist vom Wiener Sportclub zu mir ins Krankenhaus gekommen und hat gesagt, bitte, der Joschi Walter hätte mich kostenlos freigegeben. Der Erich Hof ist zu mir gekommen und hat gesagt, Friedl spielt bei uns beim Sportclub, wir haben keinen Tormann und hin und her. Habe ich gesagt, Erich, ich spiele nicht mehr, ich höre auf, weil der Arzt hat gesagt, wenn Sie weiterspielen, sehen wir uns in einem Jahr wieder und ich weiß nicht, was dann mit ihre Wirbel sein ist. Der hat mich so busseriert im Krankenhaus, dass ich am Sportclubplatz gefahren bin, unterschrieben habe beim Sportclub und nie mehr zum Sportclub hingefahren bin, weil er mir keine Ruhe gegeben hat. Ich habe gesagt, Erich, ich höre auf. Der Arzt hat gesagt, finish oder wir sehen uns wieder.
Das nächste Kapitel in Concilias Krankengeschichte kündigt sich hier bereits an. Die Details zu diesem unverhofften Wiedersehen im Spital und seinem weiteren gesundheitlichen Weg sparen wir uns allerdings für die kommende Folge auf. Jetzt schildert der Rekordtorhüter erst einmal, wie ihm der sofortige Sprung zurück in den Alltag gelingt und wie er sich nach dem Karriereende einen neuen Lebensweg aufbaut, der ihn schließlich bis nach Japan führt.
Es ist deshalb sehr schnell gegangen. Ich wollte bis 40 spielen, habe aber schon damals Kontakt zur Sportartikelfirma Puma gehabt und hatte das Angebot, dort als PR-Mann zu arbeiten. Und deswegen ist es mir sehr leicht gefallen, nach meiner OP, nach der Wiederherstellung, sofort bei Puma anzufangen. Und hatte dann eigentlich eine Lernphase, die relativ kurz war, weil ich dann mit verschiedenen Vereinen, Sportvereinen, Sportlern Verträge schließen konnte, zu Sportfirmen gefahren sind, um dort PR zu machen oder Autogrammstunden zu geben oder ich war nicht im Verkauf, sondern in der PR. Und der Vorteil war, dass das PR-Lager im Lager in Wien war und ich immer zwischen Wien und Salzburg gependelt bin. Weil unser Haupthaus war in Salzburg. Und der damalige Direktor Erwin Kaiser ist inzwischen ein sehr guter Freund von mir geworden, ist auch schon in Pension. Und der hat mir sehr viel geholfen. Andere in der Firma haben mir auch sehr viel geholfen. Ich konnte dann von Adidas den damaligen Verkaufsleiter Hubert Petschnick, der heute schon ein bisschen Demenz ist, aber älter ist wie ich, zu Puma holen als Verkaufsleiter. Und so war ich dann 10 Jahre PR-Mann bei Puma, habe auch die Nationalmannschaft betreut und bin so nahtlos übergegangen in die Arbeitsphase. Unter anderem die Vera Rußwurm damals als Drittstratsch-Girl verpflichtet oder ausgerüstet, die erste allgemeine Verunsicherung, viele Fußballvereine, den Uli Bär, also auch Künstler, und habe mich mit Udo Jürgens noch getroffen, der bei Puma in der Schweiz mit dem Schweizer Puma-Chef, mit dem Burger, hat der Carsten, sein Manager, der hatte auch viel mit Puma Schweiz zu tun, und Udo Jürgens da in Salzburg getroffen und kennengelernt. Jedenfalls ist es nahtlos übergangen. Bummer hat mir auch ermöglicht, in dieser Zeit meine Trainerausbildung zu machen. Bin dann in Wiener Neudorf Trainer von Wiener Neudorf gewesen und Tormann-Trainer bei der Nationalmannschaft und auch bei der Austria Wien, später Tormann-Trainer. War 90 bei der WM mit dem Hickersberger in Italien als Tormann-Trainer, Verbindungsmann von Puma. Und jedenfalls ist es eine sehr schöne Zeit gewesen und eine sehr abwechslungsreiche Zeit. Und mir hat es eigentlich nie leid getan. Der Übergang ist so nahtlos gewesen, dass ich eigentlich mir nie Gedanken habe machen müssen, warum jetzt arbeiten und nimmer Fußball spielen. Und später bin ich dann eben ins Trainergeschäft eingestiegen, mit dem Highlight, Trainer in Japan zu sein. Ich war 3,5 Jahre in Japan Trainer bei Gamba Osaka. Bin zuerst als Tormann-Trainer mit dem deutschen Trainer Sigi Held hingefahren. Wir waren ein Dreierteam, der Sigi Held, der deutsche legendäre Linksaußen, dann der Kusche aus Kroatien, der schon verstorben ist in der Zwischenzeit, und ich über Tormann-Trainer. Bin dann von Tormann-Trainer zum Assistenztrainer geworden und bin das letzte halbe Jahr, bevor der neue Trainer, der Franzose, gekommen ist, Cheftrainer gewesen, ein halbes Jahr. Ich war vorher nie in Japan. Ich war in Asien, in vielen Ländern, aber in Japan war ich nie. Und das war eigentlich so total unbekannt. Ja. Ich war sehr oft in Thailand auf Urlaub mit der Frau, mit der Familie. Meine Tochter war ein Jahr in Singapur, Au-pair-Mädchen bei meiner Schwägerin. Die haben wir oft bis. Ich bin sehr viel dort umgekommen, Korea, überall, China, aber nie in Japan. Und es hat mich fasziniert und ist auch wirklich eine schöne Zeit gewesen, weil die Spieler ganz anders sind, haben auch ihre Marotten, aber sind anders, folgsam, willig und unheimlich wissbegierig. Und die Japaner selber, die Trainer, die im Trainerstab sind, die schreiben sich alles auf. Es wird alles notiert, was bei uns überhaupt früher nie der Fall war, dass alles dokumentiert wird, ja, im Training. Jede Trainingssequenz wird dort sehr unwahrscheinlich. Nein, das war eine tolle Zeit, 3,5 Jahre. Wir haben dort tollen Anschluss gehabt. Ein holländischer Spieler, der Hans Gilhaus, der auch zu der Zeit hingegangen ist als Spieler, der hat bei uns im Block gewohnt mit seiner Frau. Wir haben eine wunderschöne Parterre-Wohnung gehabt mit Terrasse, mit einem kleinen Garten dabei, was für meine Frau wichtig war. Meine Frau hat das Problem, die hat Klaustrophobie gehabt. Also nicht Platz, sondern Einengungsangst. Heißt anders, nicht Klaustrophobie. Wie heißt das? Klaustrophobie ist, wenn du über große Plätze gehst und Angst kriegst. Nicht? Ist das so? Okay. Klaustrophobie. Und ich konnte nicht mit dem Aufzug fahren. Und wir haben dort eine Parterre-Wohnung, alles wunderbar. Ich erinnere mich noch, wie wir in Brasilien waren, im Hilton Hotel. Da war eine schmutzige Hintertreppe und wir haben im 10. Stock gewohnt. Und der Security-Mann musste mit ihr auf und ab. Wir sind einmal, ist sie hinuntergegangen in der Früh und am Abend wieder auf. Und der Security-Mann mit ihr, ich durfte die Treppe nicht benutzen. Ich bin immer, wenn was war, bin ich mit dem Lift aufgefahren, habe was geholt. Also war mit der Eva war es in der Beziehung nicht einfach. Das war, ist auch gescheitert an meinem Transfer nach Amerika. Als Trainer war ich oft ungerecht zu den Spielern, weil ich zu ungeduldig war, wenn ein Spieler etwas nicht begriffen hat. Das war eigentlich mein größter Nachteil als Mannschaftstrainer. Als Torwarttrainer habe ich zum Beispiel viele Jahre mit dem Wolfhard Franz trainiert, den ich zuerst, weil er gekommen ist und so ein junger Spund und arrogant war, links liegen habe lassen. Jahrelang habe ich die Hürden so hoch aufgestellt, ich bin drüber gesprungen und er hat sich wehgetan. Er ist nicht drüber gekommen, sagen wir so. Und später und heute ist er wie mein Sohn. Er ist, ruft mich an, macht das, schreibt mir Mails und, und. Ähnlich mit dem Alex Manninger. Alex Manninger, den ich da kennengelernt habe im Golfclub, wie er noch aktiv war, wollte dann beim Hickersberger bei der Europameisterschaft, bei der ersten, die in Wien und in der Schweiz war, ist der Tormann von der Vienna, den Alex vorgezogen worden. Und den Alex wollte, der Alex wollte dann jemand, wollte, ob so, Alex macht das nicht, das ist ein voreiliger Schuss. Und wir sind so gute Freunde geworden, wie der Alex von Juventus Turin seine Karriere beendet hat, haben wir zusammen trainiert, da in Ischl am Sportplatz hinten. Viele Trainingseinheiten gemacht, weil er wollte noch weiter spielen. Und endlich kam der Ruf aus Augsburg und der Alex ist nach Deutschland gegangen, hat in Augsburg Karriere gemacht, viel gespielt, hat mich eingeladen beim letzten entscheidenden Spiel, ist Augsburg oben geblieben und ist dann noch nach Liverpool als dritter Tormann zum deutschen Trainer.
War das der Klopp?
Nein. Ja, genau, Liverpool-Trainer, der Klopp. Ist noch nach Liverpool und wir haben da Tormann-Training gemacht. Da bin ich nur, da gehe ich auf die Torleute ein. Bei den Spielern habe ich mir zu schnell etwas erwartet. Bei den Torleuten weiß ich zum Beispiel genau, wie lang das dauert, um irgendetwas zu verändern. Ja? Wenn dir irgendetwas auffällt bei einem Tormann, seien es Schritte, sei es die verkehrte Hand, zu spät, zu wenig Winkel schneiden, oder, das kenne ich alles aus dem FF. Da bin ich sehr geduldig, weil ich weiß, wie lange das dauert, um etwas zu verändern. Der Branko Elsner, der Trainer aus Laibach, wollte mir immer die jugoslawische Schule beibringen und hat sich viel mit mir beschäftigt und hat mir viel geholfen. Aber ich habe ihm dann das gesagt, Trainer, ich bin nicht von Kindheit an die jugoslawische Schule durchgegangen. Wenn ich das jetzt an mir so verändere, brich ich mir was im Training oder ich tue mir weh. Ja? Und so kann man sich mit Torleit beschäftigen und das habe ich intus. Bei den Spielern war ich so ungeduldig, da habe ich gesagt, warum kannst du das nicht? Ja? Ich war einmal so ein Spieler, so ungerecht, in Ischl, der hat Corner geschossen und hat 5-mal in Corner nicht einer gebracht, Landesliga. Habe ich gesagt, zieh die um. Der hat dann den Verein gewechselt, hat sich dann beim neuen Verein schwer verletzt und das hat mir unheimlich leid getan. Das heißt, ich war zu ungeduldig. Ich habe zu viel von den Spielern erwartet.
Eine Frage hätten wir dann doch noch. Gibt es etwas, was Sie gerne früher im Leben gewusst hätten?
Ja, die richtigen Lottozahlen. Es ist so, dass Geld im Sport bei Vertragsverhandlungen wichtig ist. Und dann spielt das Geld keine Rolle mehr. Wenn du Erfolg hast, kommt das Geld. Wenn du keinen Erfolg hast, kommt kein Geld. Das ist so im Leben. Aber es muss immer einen Zeitpunkt geben, wo man um seinen Vertrag oder um seinen Wert kämpft. Das ist die Vertragsverhandlung. Und dann spielt Geld keine Rolle, weil mit Erfolg oder mit Misserfolg entscheidet sich eh, ob du Geld hast oder nicht.
Das war Friedel Consilia über seine Jahre als Profi. In der nächsten und letzten Folge dieser Staffel erzählt er vom Leben nach dem Fußball. Von Bad Ischl, seiner zweiten Frau Jasmin, seinen jüngeren Kindern, seiner größten gesundheitlichen Herausforderung und warum nach einem Leben voller Fußball Golf nun zu seinem wichtigsten Zeitausgleich gehört. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.